Wenn ihr euch umhört, welche Unsicherheiten die Menschen heute umtreiben, so ganz lebensweltlich, dann sehen wir da viele soziale Themen. Die Mieten steigen an, die Lebensmittelpreise, die Energiepreise. Und habe ich überhaupt noch eine Rente oder eine Pension, wenn ich alt werde? All diese Themen sind die sozialen Fragen in unserer Gesellschaft. Und soziale Sicherheit ist oft eine Voraussetzung dafür, dass wir uns auch kreativ, risikobereit und zukunftsorientiert einbringen wollen. Es sind diese sozialen Themen, die in einer Gesellschaft dafür sorgen, ob sie sich zutraut, gemeinsam in eine positive Zukunft aufzubrechen oder vielmehr in der sorgenvollen Betrachtung dessen zu verharren, was es alles nicht mehr gibt. Deshalb ist es so wichtig, den Diskurs immer mal wieder in diesem Alltag zu erden. Und das wollen wir heute machen. Mein Name ist Maja Göpel, ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute geht es um das Thema soziale Sicherheit. Dafür eingeladen haben wir Silke Borgstedt. Sie ist die Geschäftsführerin des Sinus-Instituts und damit absolute Versteherin der Deutschen. So heißt es in der Presse. Wie sie die Menschen befragt, was sie dabei lernt und was sie uns mitgibt, wie soziale Sicherheit zu einem verbindenden Element für mehr Mut für Zukunftsgestaltung werden kann, das hören wir heute. Herzlich willkommen, Silke.
Hallo, liebe Maja. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Es ist wirklich toll, wenn man bei dir so ein bisschen reinguckt, wo du herkommst. Du hast ja neben auch Politikwissenschaften und Erziehungswissenschaften dir Musik als Laufbahn tatsächlich auch überlegt. Wie bist du dann abgebogen und was ist Musik für dich heute?
Also Musik hat mich auch neben dem Ästhetischen immer sehr vor dem sozialen Hintergrund oder mit Blick auf soziale Beziehungen interessiert. Auch solche Gerechtigkeitsfragen, wer spielt ein Instrument, wer spielt keins, wer findet sich in Konzertpublika zusammen. Das heißt, ich habe mich schon immer sehr mit diesen Systemen beschäftigt dort und auch so musikalischer Geschmack als kulturelle Zugehörigkeitsentscheidung, aber auch als was sehr Individuelles, das hat mich schon immer fasziniert. Und ich mache eigentlich das Gleiche wie in der Musikanalytik früher auch, ich höre zu.
Zuhören ist ja so ein wichtiges Stichwort eigentlich, wo wir sagen, das findet viel zu wenig statt heute in unserer Gesellschaft. Wie werde ich denn professionelle Zuhörerin? Wie hat es dich dahin getrieben, wo du jetzt bist?
Ja, also wie schon so ein bisschen beschrieben, dass das Zuhören als solches ist ja ein Verstehensprozess. Also verstehen, was Menschen bewegt und wie wir sie bewegen können. Darum geht es ja gerade sehr viel, geht aber auch davon aus, dass wir meinen, immer was bewegen zu müssen. Und wir stellen eben in unserer Forschung auch fest, dass sich da auch einiges bewegt. Und ich habe das Gefühl, dass es an vielen Stellen in der öffentlichen Debatte gar nicht so zum Tragen kommt, was eigentlich doch alles passiert. Wir sind sehr festgezurrt an Dichotomien eigentlich, ne? Also das heißt, wenn wir über Themen sprechen, sprechen wir die neuerdings gar nicht mehr als zu bearbeitende Themen an, sondern als Sorgenthemen. Wir leben in Sorgenrankings und wenn es darum geht, die zu bearbeiten, dann geht es immer da um Likes, Dislikes, links, rechts, Wurst, keine Wurst und so weiter. Und unsere Aufgabe ist sozusagen, dahinter zu schauen und auch, was bestimmte Themen mit Menschen machen, ja, und wie sie da drauf zugehen. Und deswegen bin ich auch so froh bei diesem Podcast, weil ich ja verstanden habe, da wollen wir das ein bisschen auflösen für einzelne Themen.
Sehr, sehr gerne. Also wenn du, wie sagst, ist ja das Sinus-Institut. Ich bin immer euren sogenannten Kartoffelgrafiken begegnet, die du auch super auf LinkedIn ja immer teilst mit anderen Übersichtsgrafiken, um so ein bisschen zu zeigen, wie sieht die Landschaft eigentlich aus in unserer Gesellschaft. Und was ihr macht, ist ja vor allem auch mit Milieus arbeiten. Und die sind ja viel breiter als nur eins, zwei, schwarz-weiß. Kannst du da noch ein bisschen einführen, dass die Menschen das so etwas vor Augen haben? Also Kartoffelgrafiken sind diese bunten Bubbles, die sich so ein bisschen dann überschneiden und einige sind in einer Farbe kodiert, andere in anderen. Ich glaube, ihr habt 9 unterschiedliche?
10 unterschiedliche, ja. Milieus aktuell. Und das soll die Lebenswelten aus der Binnensicht beschreiben. Das sind sozusagen Gruppen gleichgesinnter Menschen, die mit Blick auf ihre Wertestrukturen ähnlicherweise ticken. Ja? Und das heißt, es gibt natürlich zu bestimmten Themen Cluster, die ein bisschen mehr zusammengehen oder auseinandergehen. Deswegen halte ich auch nicht so viel von dieser übergeordneten Spaltungsthese, weil wir eher so sich wandelnde Allianzen und Konfliktlinien haben. Und natürlich bricht an manchen Stellen einiges auseinander. Das ist ja nicht zu bestreiten. Aber wir haben auch Ansatzpunkte und es gibt eben auch Themen, wo Menschen näher beieinander sind, als sie das vielleicht gar nicht denken, weil es überschrieben ist mit potenzieller Parteizugehörigkeit oder was auch immer. Und ich glaube, wir müssen viele Themen grundsätzlicher verstehen. Wie werden sie gedacht? Und wir beschreiben eben aus der Milieuperspektive, wie wird Gerechtigkeit empfunden? Was zahlt auf das eigene Gerechtigkeitsempfinden ein? Oder eben auch beim Thema Sicherheit. Was gibt mir Sicherheit? Wie erlange ich ein Gefühl von ja, Kontrolle, Stabilität, Verlässlichkeit? Und das sind jeweils unterschiedliche Dinge.
Mhm. Und also das ist ja so ein bisschen, wie würdest du soziale Sicherheit umreißen? Also was sind da typische Zutaten? Und vielleicht kannst du mal so 2, 3 Gruppen nennen und wie die sich für dich unterscheiden oder was sie da feststellen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Was ist soziale Sicherheit? Das hatte ich mich nämlich gefragt. Soziale Sicherheit, denn Sicherheit ist ja eigentlich per se was Soziales. Also immer ein sozial konstruiertes Phänomen eigentlich, ne? Also so der Zustand oder ein Gefühl von Verlässlichkeit und Stabilität. Und das kann eben sowohl auf individueller wie gesellschaftlicher und auch institutioneller Ebene gedacht werden, ne? Und gesellschaftlich geht es dann vielleicht um, wenn Sicherheit gestört ist, um bestimmte Bedrohungslagen, ja, und dann wird gesagt, ah, das ist die bestimmte Bedrohungslage, die wir hier skizzieren, und damit ist das auch die Bedrohungslage für die Menschen. Wir sehen aber, dass Menschen das eben unterschiedlich erleben, ja, was für sie jeweils das ist, was ihre Sicherheit bedroht, ne? Das ist also zum Beispiel auch in diesen Rankings. Man kann zwar sagen, okay, wir haben irgendwie alles Omni-Multi-Stapel-Krisen, aber wenn wir das mal in den jeweiligen Lebenswelten ein bisschen ranken, dann sehen wir, dass in manchen Milieus eben das Thema Verteuerung der Lebensverhältnisse sehr viel stärker auf das Sicherheitsgefühl einspielt. Bei anderen ist die Angst vor Klimawandel deutlich stärker ausgeprägt, die Angst vor Rechtsextremismus oder aber auch die Angst vor Migration. Also das heißt, wir sehen das eben auch aus diesen unterschiedlichen Perspektiven. Und was wir beobachten und messen, ist sozusagen das subjektive Sicherheitsempfinden, ja, und wie unterscheidet sich das von dem, was vielleicht auch übergeordnet aufgezeichnet wird? Und das ist eben insbesondere, das ist ja das Interessante bei Sicherheit, dass diese übergeordneten Bedrohungslagen zwar einspielen, aber dass es so großräumig gedacht wird, aber Sicherheit sehr lokal erlebt wird für die Menschen. Das ist ja manchmal ganz überraschend, dass das schon an einer kaputten Straße wird das festgemacht. Das hört man ja häufig in den Medien. Das ist ja teilweise auch so. Und es gibt eben in der Sozialwissenschaft auch zum Beispiel so einen Broken Windows-Effekt. Ja, dort, wo Vernachlässigung ist und so weiter, habe ich das Gefühl, da besteht nicht genug Kontrolle. Da fühle ich mich dann unsicher. Oder dieses Thema Defensible Space. Also wenn ich irgendwo lebe, wo zum Beispiel mein privater Raum direkt in der breiten Öffentlichkeit endet. Also ich komme aus meiner Wohnungstür und bin auf einer 4-spurigen Straße. Nicht gut, also gute Übergänge von privaten zu öffentlichen Räumen, dass das sehr viel ausmacht. Und es ist also sehr viel so die Vorhersehbarkeit der sozialen, physischen Umwelt, die Verlässlichkeit sozialer Beziehungen, also soziale Kohäsion. Und natürlich so ein Vertrauen in Kontinuität. Das wird wohl so weitergehen, wie es ist. Und das ist natürlich auch gerade total angekratzt. Und das eben insbesondere in der Mitte der Bevölkerung, die eben sehr stark in Wohlstandsprogression denkt. Es ging doch irgendwie immer positiv vorwärts, weiter. Die Kinder sollen es besser haben, als man es selber hatte früher und so weiter. Und da hat man das Gefühl, dieser Fortschrittszug ist in Teilen der Gesellschaft, ist zumindest der Eindruck, dass das irgendwie so zum Stoppen gekommen ist. Der Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher und dieses Vertrauen in Kontinuitäten ist erschüttert. Mhm. Und für viele auch, und das ist, glaube ich, noch fast stärker als das Materielle, diese gefühlte Normalitätshoheit, die man mal dachte, die man hatte. Ich bin ganz normal und jetzt soll ich irgendwie permanent irgendwie anders sein.
Ich würde mit dir gleich nochmal in diese Mitte eintauchen. Für mich waren, also Thema Sorgenrankings, ne, die habe ich mir ja auch angeguckt. Und da war es für mich eben auffällig, dass diese sozialen Versorgungsfragen sehr hochgerutscht sind. Ne? Ja. Also mit dem Zugang zu Wohnraum, kann ich mir das leisten? Wird das irgendwann so teuer? Habe ich gerade bei jungen Menschen überhaupt noch eine Rente später? Oder eben wird die Rente reichen, wenn die Lebensmittelpreise und Energiepreise weiter steigen? Und das war ja schon ein Shift, wo wir, glaube ich, ja auch im Wahlkampf gemerkt haben, dass dann eben auch eine linke Partei, die das direkt angesprochen hat, diese Alltagssorgen sozusagen, auch Zuspruch gewonnen hat, weil die konkreter ausformuliert hat, vielleicht ist das so dieses Lebensweltliche, worum müssen wir uns kümmern und nicht nur das Wachstum muss hoch und dann wird das alles irgendwie Magic da wieder rauspoltern.
Ja, ja, ja. Und das ist ja auch dort so das Hauptthema, dass die eigentlichen Probleme, die man im Alltag hat, nicht genügend adressiert werden. Und wir hatten das wirklich, das begann so 2018, 2019. Wir haben bestimmte Themenstellungen. Es geht zum Beispiel um das Thema Familienfreundlichkeit. Was heißt denn für die Menschen eigentlich Familienfreundlichkeit? Dann versucht man das zu explorieren. Und natürlich gibt es da bestimmte Arbeitshypothesen, was da wohl alles einzahlt, die Dichte der Betreuungsinfrastrukturen, Zugänge zum Arbeitsmarkt, nach dem Wiedereinstieg etc. Und dann kam eben ständig dieses Thema Wohnen auf. Mhm. Ja, und das hatten wir in vielen anderen Zusammenhängen. Wir wollten eigentlich über ein anderes Thema sprechen und gesagt, aber das Thema ist eigentlich Wohnen und dass ich mir bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann und sowas. Und das heißt also, man kommt mit einem Thema und die sagen, aber das Thema ist eigentlich ein anderes oder da steckt was anderes dahinter.
Das ist, glaube ich, noch mal ganz kurz wichtig. Ihr arbeitet viel mit Fokusgruppen und mit richtig längeren Gesprächen mit Menschen. Ich versuche das immer in der Öffentlichkeit klarzumachen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Civi-Umfrage, wo ich mal eben kurz klicke, finde ich doof, finde ich nicht doof oder so. Und dann sagen wir, die Bevölkerung sagt. Was ist ja eine ganz andere Qualität, die ihr macht. Ihr seid ja im Gespräch und über auch einen Zeitraum hinweg und hört eben auch zu. Also wie du gerade beschreibst, ihr kommt mit einer Hypothese und dann sagen die, nö, wir wollen über was anderes sprechen. Also wie stelle ich mir so ein Format vor? Weil ich glaube, dass das zentral ist, um zu verstehen, warum ihr auch die Verstehenden genannt werdet und nicht nur die Soundbites abholenden.
Ja, wobei wir alle Aspekte brauchen. Wir brauchen auch zeitnahes Feedback aus der Bevölkerung. Das ist ja genauso legitim und wichtig. Aber wir müssen dann eben auch weiter eintauchen. Also wir arbeiten sowohl quantitativ wie auch qualitativ, weil eben im Qualitativen diese ganzen Warum-Hebel sind und auch die Wie-kommen-wir-da-wieder-raus-Hebel. Und nach denen suchen wir dann. Und wir halten uns eben teilweise an Einzelzahlen manchmal zu sehr fest. Ja? Oder wir gucken ja quasi schon so ein bisschen so in Kaninchenstarre-Modus darauf, gehen die Kurven jetzt immer noch weiter runter oder geht das mal bald wieder hoch? Und als würden wir auf etwas warten. Und wir sehen aber ja sehr stark auch, dass sich bestimmte Dinge auseinanderdividieren oder dass manche sagen, ja, bei mir ist es aber eigentlich ganz gut. Ne? Wir haben eben schon Gruppen, die sind weiter sehr zukunftsoptimistisch und bestimmte Gruppen, denen geht es auch gut. Die sagen, aber in Zukunft wird es mir nicht mehr so gut gehen. Und das ist eigentlich auch gerade so dieses Thema, dass man denkt, in der Gegenwart funktioniert einiges ja noch, aber ich glaube, es wird eher schlechter als besser.
Wie verteilt sich das? Also wir haben ja ganz unterschiedliche Muster, wieder mal oft in Dichotomien, also in 1-2 gedacht, Stadt versus Land, Ost versus West oder hohe Einkommen, niedrige Einkommen, Bildungsstand, Geschlecht, sind ja so die typischen Binärcodes. Wenn du an deine Milieus denkst, würdest du sagen, manchmal schneidet sich das aber auch ganz anders?
Also genau dort, wo es eigentlich um Modernisierung geht, wo so ein bisschen auch unser Selbstverständnis als wirtschaftlich erfolgreiches Land mit guter Bildung, mit Aufstiegsmobilität, also diese Vorstellung in den Milieus, die eben sagen, das ist eigentlich das, worum es mir geht, das ist das, also Stabilität, Sicherheit, wirtschaftlicher Erfolg, sich materiell was leisten zu können, dass das gerade dort eben aktuell ja sehr stark diese Haltung gibt, dass sich genau das, was meine Wertewelt ausmacht, und das heißt eben, ich habe einen guten Beruf, ich erarbeite mir idealerweise ein Häuschen, fahre einmal im Jahr mit meiner Familie in Urlaub und das wird mir jetzt entweder durch ganz viel böse Ökologie kaputt gemacht oder dadurch, dass wir jetzt wirtschaftlich nicht mehr performen oder dass viele andere Menschen kommen, mit denen wir das jetzt teilen müssen. Das sind eben die Sorgen, die da dann vorherrschen. Und das ist eben gerade, ich sag mal, in der Mitte und ich meine jetzt nicht diese rein sozioökonomische Mitte. Dann wird dann immer einfach nur nach Einkommenslagen geschaut und es ist mehr als das. Es ist wirklich diese soziokulturelle Mitte, die sagt, das ist doch aber eigentlich das, was uns ausmacht.
Und Leitkultur und solche Sachen würden damit reinfallen oder noch nicht?
Ja, also die Mitte ist schon grundsätzlich durch diese Aufstiegsorientierung immer darauf bedacht gewesen, so ein bisschen zu gucken, was machen die, die so einen Tucken mehr haben als ich oder die vielleicht ein bisschen in manchen Feldern kompetenter sind. Und Da hat sich aber die Blickrichtung so ein bisschen verändert. Man schaut weniger nach, wo könnten wir eigentlich hin oder wie könnte die Zukunft sein, sondern was kann ich tun, damit ich nicht weiter abrutsche. Mhm. Also diese Blickrichtung hat sich ein Stück weit auch verändert. Ja? Und das führt auch in manchen Teilen dazu, dass man eben, also das ist in der Mitte wirklich ganz interessant. Da spielt sehr stark rein, dass die Individualisierung am Anfang wie so ein Segen empfunden wurde. Ja, wir können uns immer mehr aussuchen. Auch diese Akademisierungswelle der 80er und 90er Jahre. Alle Wege stehen uns offen. Und dass dann aber auch das Gefühl entstand, hey, wir haben immer mehr Privatisierung von Lebensrisiken. Wir müssen uns um immer mehr kümmern. Und wenn ich irgendwo nicht gut bin, dann ist das meine persönliche Schuld, wenn ich nicht fürs Alter vorgesorgt habe, wenn ich den falschen Handyvertrag abgeschlossen habe. Das geht ja bei ganz banalen Dingen schon los. Ja, das heißt also, ich versuche da irgendwie gegenzuhalten. Wir haben in den Nullerjahren sehr viel über Bildungswettrüsten oder private Investitionen in alles Mögliche gesprochen. Und irgendwann starteten diese Milieus in der Mitte halt damit, immer mehr Ressourcen zusammenzuhalten, zu sagen, wie kann ich jetzt das bewahren, was ist. Die waren nicht mehr so modernisierungsoffen, wie sie eigentlich normalerweise sind. Und aktuell sind wir in der Phase, wo das, was vorher mal so ein bisschen vorbildhaft war oder dachte, ach, das könnte ja auch ganz interessant sein, eher richtig abgelehnt wird. Also im Sinne von, warum soll das jetzt gut sein? Und da sind irgendwelche akademischen Eliten, die uns was vorschreiben wollen und die Politiker, die verdienen ganz viel Geld und deswegen haben wir so wenig. Also das sind manchmal so verschobene Verhältnisse. Und das führt dazu, dass eben so eine gewisse Zukunftslosigkeit da entstanden ist. Und um wieder zum Sicherheitsthema zu kommen, Sicherheit ist ja bei allem, was ich auch so benannt habe, Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit, ist ja eigentlich alles Zukunftsvertrauen auch ein Stück weit. Ja? Also Sicherheit ist ja eigentlich ein sehr zukunftsgerichteter Blick. Ja? Also es ist ja nicht nur, ich glaube, das ist auch so ein Problem. Wir definieren das sehr gegenwartsbezogen. Und wie sicher sind wir? Und dann muss man irgendwie vielleicht Mauern aufbauen. Es hat nichts mit rausgehen oder wie gestalte ich Rahmenbedingungen, die positiv auf ein Sicherheitsgefühl einzahlen. Mhm. Und auch Sicherheit, mich verändern zu können. Und es wird schon irgendwas Gutes bei rumkommen. Und das führt eben zu diesem Festhalten. Und das Festhalten bringt dann natürlich auch nicht weiter.
Also ich habe da gerade so ein paar Parallelen mit der Lebensqualitätsforschung. Mhm. Also die Wohlstand-Lebensqualität, die habe ich mir mal angeguckt. Und da geht es auch viel, also gerade bei dem subjektiven Empfinden, eine gewisse Kontrolle über das eigene Leben zu erhalten. Mhm. Das ist dann so recht pauschal formuliert, aber da gehört ja vieles von dem rein, dass ich davon ausgehe, ich werde Zugang zu Wohnraum finden, ich werde mich vielleicht verändern können, sowohl beruflich, das bedeutet nicht unbedingt, dass mein Lebensstandard sich komplett verändern muss. Meine Kinder werden Zugang zu einem guten Bildungssystem finden und dann auch ihren eigenen Weg gehen können. Und ist das jetzt nur das in den Umbruchzeiten, die wir sehen, dass alles sehr wackelig geworden ist? Ich meine, wir haben ja auch faktisch ein Thema, wenn wir uns angucken, wie momentan die Gesundheits- oder vor allem Bildungseinrichtungen aussehen. Mhm. Und die Mietpreise sind ja auch tatsächlich sehr stark angestiegen. Und trotzdem machst du ja immer auch diesen Begriff der gefühlten Sicherheit auf. Also wie viel ist gefühlt vielleicht beschleunigt, also zumindest, dass Politiker in unserem Land wahnsinnig viel Geld verdienen. Das sind nur die, die noch zig Nebenjobs machen und wenig im Parlament rumhängen, aber die anderen
sind ja eigentlich. Ja, das war jetzt empirisch beschrieben. Und interessant ist ja auch, dass das Feindbild sozusagen die besser verdienenden Lohnabhängigen sind, wenn ich mal pauschal so antworte. Es ist nicht dort, wo das ganz große Vermögen ist, weil das gar nicht vorstellbar ist im eigenen Umfeld. Es geht eher darum, die haben mehr als ich und warum. Und ich glaube auch nicht, dass das weg ist. Ich glaube, was im Moment fehlt, ist halt so ein bisschen diese Planungssicherheit. Das sind Planer in der Mitte der Gesellschaft, die sagen, hey, ich bin total bereit zu investieren, dann lerne ich halt was Neues und so weiter. Aber in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Ich fand ja interessant, so 2021 hatten wir so ein Open Window für so eine, sag mal, sozial-ökologische Transformation light. Also im Sinne von, hey, da sind eigentlich ziemlich viele gute Sachen drin, wenn ich mir so vorstelle, okay, unabhängig zu sein von bestimmten Energieformen, mehr partnerschaftliche Vereinbarkeit und so weiter. Und man hatte so ein bisschen, also wir sind in viele Häuser gegangen, wo es dann hieß, ich wähle zwar nicht grün, aber bestimmte Dinge finde ich jetzt eigentlich ganz gut, aber ich möchte bitte, dass das mit meinem normalen Leben irgendwie so weiterläuft. Und dann war ja auch so ein bisschen eine positive Einlassung und dann kam aber sehr schnell dieses Gefühl, ja, aber morgen ist die Kita wieder zu, wir haben den Kredit für das Haus nicht bekommen, wir können uns das wahrscheinlich alles gar nicht leisten und das sind vermutlich irgendwie Versprechungen, bei denen wir nicht mithalten können. Aber andere können mithalten, ohne Verluste zu spüren. Und ja, daran scheitert das dann so ein bisschen, ne? Oder auch dann kommt eben dieser Rückzug. Und im Moment merken wir sehr stark, je mehr Krisen von außen auf einen eintrommeln, desto stärker sucht man persönliche Mikrosicherheiten. Und das ist eben genau das, woran es aber dann leider auch in der Funktionsfähigkeit hakt. Und du hast ja auch gesagt, es ist ja nun auch objektiv so, dass wir da vieles haben schleifen lassen oder dass eben vieles im Bildungssystem überhaupt nicht gut funktioniert und dass de facto tatsächlich eine Bahn häufiger nicht fährt, wie wir ja ganz empirisch auf jeden Fall bestätigen können nach diesem Sommer. Aber das sind eben Indikatoren, die dann sehr schwer einwiegen. Aber an denen muss natürlich gearbeitet werden. Ja. Ich habe ja auch sehr produktiv hier mitgearbeitet in dieser Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Und das fand ich eben so toll, dass wir dort auch gesagt haben, ne, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, nicht nochmal diese Probleme alle wieder auszubaldowern. Das wissen wir ja eigentlich. Wir benennen Blockaden und man muss aber zu jeder Blockade auch eine Gelingensbedingung finden und suchen, weil sonst kommt man da einfach nicht rein, dann beschreibt man sich weiter Probleme. Ja.
Was wären so die drei wichtigsten Takeaways aus dem Bericht?
Für mich ist es der Vertrauensvorschuss in die Bevölkerung. Der war mir sehr wichtig, also dass wir eben nicht immer nur sagen können, die Menschen müssen dem Staat jetzt einfach mal vertrauen, verdammt nochmal, wir machen hier unsere Arbeit und die sollen jetzt mal vertrauen. Dann erleben die Menschen aber häufig, dass sie sich für alles Mögliche rechtfertigen müssen, dass sie LeistungsempfängerInnen sind oder dass sie irgendwie natürlich muss man sich Dinge erarbeiten und so weiter, aber dieses Gefühl, ich muss mich erstmal erklären, warum ich vielleicht was bekomme oder die ewigen Formulare und so weiter, da hängt dann ja sehr, sehr vieles dran. Dann finde ich auch sehr wichtig, mögliche Gesetze zu verproben, diese Experimentierklauseln, also bestimmte Dinge mal zu Ende zu denken. Ja? Also, dass ja häufig etwas entsteht und man dann sagt, das wird schon ganz gut sein und dann nach einem Jahr auch diese Retouren permanent. Ach nee, es war jetzt doch nicht so und wir müssen da doch noch mal ran und wir waren noch nicht ganz fertig damit und so weiter, dass man manche Dinge ja auch schon hätte vorher sehen können. Und manchmal sind es auch einfach die Benamungen von bestimmten Dingen oder so. Ja. Und eben, gut, dann geht es in einzelne Details. Ich hatte auch ein Thema, was mir noch persönlich wichtig war, weil ich das aus so vielen Diskussionsrunden habe, wenn es auch um dieses Thema Leistung muss sich lohnen geht, dass, glaube ich, an vielen Stellen gar nicht so bewusst ist, wie schwer dieser Übergang ist von der Phase, wo ich noch einiges an Unterstützung aus dem System bekomme, dann in die ersten sozialversicherungspflichtigen Jobs gehe und dann dadurch natürlich verschiedene Zugänge verliere. Und das heißt, dann wirklich wenig Unterschied ist sozusagen in meiner finanziellen Lage, aber sehr viel mehr Arbeit, also gerade auch dort, wo Kinder oder Pflegeangehörige sind und so weiter. Das, was man so als Transferentzugsrate benennt, ja, dass es so sensible Korridore gibt. Und natürlich, dass auch Menschen ohne Erwerbstätigkeit häufig Zeitnot haben und dass man da eben auch gute Ansatzpunkte braucht. Aber dieses Leistungsthema ist auch ein zentrales, was auch viele, glaube ich, aufgebracht hat. Also zum einen, weil man das ja eigentlich will und auch gerade in der Mitte gehört das zum absoluten Selbstverständnis, ne? Ja. Zu sagen, natürlich, ich bin doch derjenige, der hier genau was leistet und ich mache ja so gut ich kann und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch empfindlich. Also diese Kommunikation ist was sehr Sensibles und politische Kommunikation ist ja eben nicht nur eine bestimmte Informationserwartung, sondern das ist auch eine Beziehungserwartung. Mhm. Also es geht auch darum, wie stark resoniert das mit dem, was ich auch bereit bin zu tun. Und wenn mir jemand sagt, hier guck mal, du hast doch schon das und das, dann mach doch nochmal das und dann geht's. Aber dafür braucht es natürlich auch die Strukturen, die einem das ermöglichen. Also klar, das Familienthema ist da natürlich auch noch mal groß. Also gerade unter Frauen ist das, glaube ich, auch ein großes Thema gewesen.
Ja, einer der Begriffe, der mich echt auch auf die Palme geschossen hat, war die stille Reserve, die irgendwie nur in Teilzeit unterwegs ist. Ich dachte, ja Leute, macht ihr mal 2 Kinder unter 10 und dann seid total still in der Teilzeitreserve, kommt mal nach Hause. Merkt ihr aber, wie leise das dann ist. ja, also diese lebensweltliche Rückbindung, also das haben wir ja wirklich viel, dass das so ein bisschen verlustig gegangen ist bei denen, die dann die großen Entscheidungen treffen oder zumindest darüber sprechen, was angeblich im Land gerade nicht mehr läuft. Ne? Ich glaube, bei dieser Leistungsdebatte habe ich das auch viel gespürt, dass da auch sehr viel Unverständnis war. Also vieles von dem, was wir jetzt ja beschreiben, ist diese unbezahlte Care-Arbeit, ne? Die du ja die ganze Zeit leistest und wo es auch zwischen Männern und Frauen halt immer noch statistisch betrachtet riesige Unterschiede gibt. Und bis zu 30 Stunden die Woche noch unbezahlte Care-Arbeit, ja, da ist weder irgendwas still, noch habe ich wirklich viel Reserve.
Ja, noch, es ist das eine. Und dort, wo Arbeitszeit reduziert wird, unabhängig davon jetzt zum Beispiel, ist ja so, dass es etwas ist, was man sich leisten können muss. Also diejenigen arbeiten weniger, die einen besser bezahlten Job haben, bei dem das eben auch mal geht, auf 80% zu gehen. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also das muss man sich leisten können, weniger zu arbeiten. Und das fehlte mir auch ein Stück weit in der Debatte.
Ist auch bei Ehrenamt und freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr sehen wir da auch die Verteilung. Eher bei denjenigen, wo das Elternhaus vielleicht noch unterstützen kann oder die von ihren Bildungsinstitutionen da überhaupt hingeführt werden. Also dieses, ich zeige dir die sozialen Möglichkeiten eben auch auf und gebe dir die Ermutigung, irgendwo anzuklopfen und sagen, ich könnte ja doch auch mitmachen, ist ja auch etwas, was mit dem Selbstverständnis und dem Habitus zu tun hat, der nicht allen geschenkt wird zu Hause, weshalb ja die Bildungsinstitutionen Thema soziale Sicherheit und Chancengerechtigkeit eigentlich so wahnsinnig relevant sind heute eben auch.
Ja, absolut. Ich glaube, da hängt sehr, sehr viel dran. Also welche Resonanz das jeweils erzeugt und wie da genau kommuniziert wird. Geht nicht nur um das Wie, es ist schon, aber wir haben jetzt eben auch, also ich habe da jetzt viel im Rahmen dieser Initiative auch drüber nachgedacht, ist das Problem gelöst, wenn der Staat funktioniert? Und deswegen waren ja eben auch einige Hebel ein bisschen übergeordneter formuliert. Ja, die haben eben auch was mit dieser Beziehung zu Bürgerinnen und Bürgern zu tun und die Themen ernst zu nehmen. Und ich glaube auch gar nicht, dass Teilhabe immer nur meint, dass alle überall mitwirken wollen. Ich meine, klar, an Bürgerbeteiligung kann man sicherlich sehr vieles machen, aber es wollen auch nicht alle in dieser Form mitmachen, sind auch alle nicht so verbal unterwegs. Aber viele tun etwas, was eben nicht gesehen wird und nicht gemacht wird. Das haben wir in verschiedenen Bereichen. Haben wir auch im Klimaschutz zum Beispiel, ne? Also Stichwort bürgerlicher Klimaschutz, da sind ja auch viele, die sagen, ich mache was, aber das wird eigentlich immer nur belächelt, wenn ich mich um bienenfreundliche Blumen und ich reiß halt nicht so viel und so weiter. Aber das ist ja nicht das, was eigentlich mit der großen Thematik gemeint ist und so weiter. Ja, also diese Dinge im Kleinen auch ernst zu nehmen und eben das Gefühl zu haben, informiert zu sein und dass die relevanten Themen bearbeitet werden. Das ist sicherlich eine Sache. Und ja, und dass es eben weitergeht. Also ich glaube, es ist auch sehr frustrierend, dieses, man muss zwar sagen, okay, das gehört halt dazu, dass wir die Dinge aushandeln, aber diese Verlässlichkeit, dass irgendetwas dann auch mit einem bestimmten Ziel hin verfolgt wird, ja. Also den Menschen ist ja klar, wir können jetzt nicht, wir sind in vielleicht unsicheren Zeiten, aber ich kann ja sagen, okay, wo wollen wir hin und wie kommen wir dann da auch hin? Ja, wie kann das gut gelingen? Und nicht.
Da habe ich ein Zitat von dir auch noch gefunden vor der Bundestagswahl, ne, dass die Menschen sich Führungsstärke wünschen. So dieses Rauskommen aus der krisenhaften Situation. Und jetzt suchen wir natürlich, kann diese Führungsstärke aus einem Team kommen oder brauchst du diese eine harte Hand, die irgendwann so durchgreift?
Ja,
oder?
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema. Das war mir auch immer wichtig mit Blick auf die, ich meine, wir müssen natürlich auch mal die Frage beantworten, warum wählen Menschen AfD, warum sind sie mit der Demokratie nicht zufrieden und so weiter. Das ist ja auch immer so ein Themenfeld. Und lange Zeit wurde dann ja gesagt, naja, die sind irgendwie ein bisschen frustriert und gucken jetzt einfach nach irgendwie was anderem. Das ist reiner Protest. Aber da steckt ja schon mehr dahinter. Wie du angesprochen hast, das Thema Führung ist schon relevant. Also dieses, also wir hatten mal diese schöne Arbeitsfrage, woher kommen autoritäre Sehnsüchte? Mhm. Also ein bisschen ist das ja so, ne? Dieses, ich will wieder Kontrolle und nicht Ohnmacht und da soll jetzt mal einer ein bisschen stärker durchgreifen. Ja, das ist noch auf einem relativ geringen Niveau, aber wir sehen schon so auch krasse Aussagen wie, da müsste jetzt mal einmal jemand hart durchgreifen und sich nicht immer um Parlament und sonstiges scheren, sondern einfach mal so ein bisschen durchregieren. Da gibt's eben schon bei denen, die eben diesen Kontrollverlust spüren, auch einen starken Wunsch und eine Sehnsucht danach. Und das ist eben schon sehr schwierig, wenn eben so eine Partei zum Beispiel Zukunft plötzlich bespielt. Und viele Menschen haben das Gefühl, das sind die, die Zukunft bespielen. Und dann kriege ich immer ganz kritische Kommentare, wenn ich sowas sage, ja, das ist doch alles hier Retraditionalisierung und Tradwives und so weiter und es ist alles Backlash. Und aber wir haben eine Backlash-Brille auf oder eben in diesen Kontexten, wo ich unterwegs bin, in Parteien zum Beispiel und in Organisationen. Und ja, ihr müsst mal genau schauen, was ihr Backlash nennt, ist aus deren Perspektive was anderes. Also ich nenne das immer die Schubumkehr der Narrative. Ja, die das, haben ja. So ein bisschen die Zukunft da für sich so in die Hand genommen und gesagt, ja, das ist es jetzt, ne? Das ist Gemeinschaft und nicht so individualisierte Selbstverwirklichung. Das ist irgendwie, das kann auch sogar mit Blick auf Ökologie so sein. Das ist jetzt Natur und Natürlichkeit, das ist jetzt irgendwie Normalität und das ist jetzt mal was Frisches und das andere, das diskutiert so vor sich hin und da geht nichts voran.
Ist es frisch oder ist es so ein bisschen auch Sicherheit durch Gewohntes? Weil es ist ja schon, wenn man so überlegt, deshalb Backlash bei denjenigen, sagen auch ein paar mehr Rechte für die Frauen war nicht schlecht. Ja. Und auch mit den Führungspositionen, die besser zu teilen oder eben zu sagen, Migration ist längst Bestandteil von unserer Gesellschaft und deshalb verändert sich sowas wie eine Leitkultur eben auch mit der Bevölkerung. Also es wirkt frisch, aber gleichzeitig ist es ja etwas, wo einige sagen, naja, das hatten wir eigentlich schon und wollten woanders hin.
Ja, auf jeden Fall. Das spart so ein bisschen Aushandlungszeit, vermuten viele Menschen. Also, dass man sagt, okay, wenn wir uns auf Gewohntes besinnen, dann müssen wir nicht permanent darüber streiten. Dann gucken wir mal, wie wir da einigermaßen easy durchkommen. Man merkt aber ja natürlich auch, dass man mit diesen Dingen nicht weiterkommt. Ja, das ist immer sozusagen sagt sich, eigentlich funktioniert es ja ganz gut, so wie es ist. Ich habe es zwar ein bisschen weit mit meinem Auto dann dahin und deswegen brauche ich das. Und der Gastank steht auch. Aber jedes Mal in den 2 Wochen, nachdem der Gasmann wieder da war und das für teuer Geld aufgefüllt hat, sagt man sich, naja, vielleicht kann man ja zukünftig doch irgendwann noch woanders hingucken. War jetzt nur so ein Beispiel. Aber dieses, man will eigentlich, dass das so weiter funktioniert, wie es funktioniert hat. Und es ist auch vielen, glaube ich, noch nicht gut genug beantwortet, warum das an welchen Stellen nicht mehr geht. Also da, wo man sagt, man möchte vielleicht unabhängig von irgendetwas sein oder man möchte wieder aus sich selbst heraus, da funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Also wenn man so sagt, Europa muss jetzt zusammenhalten und so weiter. Das sind zum Beispiel positive Impulse, ja, auch sowas zu setzen. Oder in den und den Bereichen sind wir ganz gut.
Das Wir, wie wichtig ist da das Wir? Weil das wäre ja so
wichtig.
Das Thema.
Ja. Das Wir ist wichtig. Und da haben viele eben auch gerade wieder in dieser vielbeschworenen Mitte das Gefühl, dass sich einige abgekoppelt haben. Ich glaube, das ist ein bisschen das hast du in deinem Buch ja angesprochen mit diesem Auschecken. Also da habe ich dran gedacht, dass viele Menschen, die sagen, ey, ich will jetzt, dass das irgendwie funktioniert und wir müssen wieder Wirtschaftswachstum und so weiter. Aber da gibt's halt Leute, die haben sich da abgekoppelt und ausgecheckt und die machen so ihr eigenes Ding. Die sind vielleicht auch kosmopolitisch unterwegs. Die sagen sich, na, wenn das nicht wird, mache ich was anderes. So, dann gehe ich in ein anderes Land oder dann gehe ich mit meinem Unternehmen woanders hin. Und wir haben das Gefühl, wir selbst können nicht auschecken und wollten das eigentlich auch gar nicht. Aber wir können nicht erfolgreich partizipieren.
Ich finde, also Thema nochmal, der Zusammenhalt schwingt da ja mit und das ist ja ein Teil dieser sozialen Sicherheit, also auch in dem Sozialstaat ja angelegt, zu sagen, wenn du gerade nicht kannst, dann hilft dir jemand. Ich fand das auch spannend, ihr habt ja im Wirtschaftsdienst mal angeguckt, wie die Verteilungswirkungen auch relevant sind für die Akzeptanz von bestimmten politischen Maßnahmen. Das kenne ich aus der Klimapolitikforschung auch. Ihr hattet euch angeguckt mit den Entlastungszahlungen, als wir die Energiekrise hatten. Ne? Und da war ja ein wichtiges Merkmal schon, dass die am wenigsten haben, davon, also so gepuffert werden sollten, dass es für sie nicht existenziell wird. Und dann war der zweite Teil aber schon dieser Fairness-Gedanke. Irgendwie müssen trotzdem alle gesehen werden. Aber das heißt ja erstmal, dass ich mich schon in dem Kollektiv wahrnehme. Und dieser relative Vergleich dann sehr wichtig ist, um vielleicht diese Sicherheit aus einer Positionierung da drin auch ein Stück weit zu finden. Also das kenne ich wieder aus der Wohlstands- und Lebensqualitätsforschung. Die relativen Vergleiche sind fast wichtiger als dieses immer mehr zugewinnen. Wenn ich so das Gefühl habe, es bleiben alle so ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, dann ist es okay. Also mich ja Teil dieser Gruppe, also der Peers so. Aber ja, wenn sich die anderen so wegziehen und verabschieden, dann kriege ich so Sorge, ne, und gucke so links und rechts.
Ja, das ist interessant. Also bei diesem Entlastungsthema sind plötzlich große Teile der Bevölkerung bedürftig. Und auf der anderen Seite, wenn es um Belastung geht, dann sind alle Mittelschicht. Also ich meine, wir haben das oben und unten jeweils, ne, dass das so gesehen wird. Aber ich glaube, es ist ein ganz starkes Gefühl. Deswegen, also ich finde schon auch, wir sollten den Sozialstaat auch durchaus ein bisschen positiver darstellen mit dem, was er hat oder kann. Und er ist ja sicherlich auch in vielen Stellen verbesserungswürdig. Aber mir fällt auch das immer auf, auch gerade wenn man so mit quasi den ganz normalen Leuten so spricht, dass denen wichtig ist, dass irgendwie alle auch ein Stück teilhaben und alle dabei sind. Ich habe das vor Jahren mal so als diese Pausenbrotschwelle bezeichnet. Das kam man häufig so in Diskussionsrunden, was Familien zum Beispiel oder Eltern häufig angesprochen hatten, war dieses so, nee, und wir sind jetzt hier in einem wohlhabenden Land und wenn ich sehe, dass da manche Kinder einfach nicht anständig ihr Frühstück dabei haben oder nicht mitfahren können auf die Klassenfahrt, so will ich hier nicht sein. Und da muss dann irgendwie geholfen werden oder da muss irgendwie, ne, und das sind ja übrigens auch alles Menschen, die eigentlich traditionell sehr stark vor Ort engagiert sind. Also viel mehr als zum Beispiel Milieus, die sich vielleicht sehr viel mit dem Thema soziale Gerechtigkeit und so weiter beschäftigen, aber viel weniger aktiv vor Ort dann da vielleicht da auch dabei sind oder sonntags früh um 7:30 die Sporthalle aufschließen oder am Kuchenbuffet rumstehen und so weiter. Und bei diesen Dingen fängt es ja eigentlich an, ne? Und eben auch in diesen Dingen gesehen zu werden.
Ich würde nochmal, also Thema, du hast ja was mitgebracht, was dich gerade fasziniert, Thema Sehen und gesehen werden, ne, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie die Zukunft der Gesellschaft aber von vielen wahrgenommen wird. Magst du das einmal kurz reinbringen und warum dich diese Grafik, hast du uns mitgebracht, mit zwei auseinanderklaffenden Kurven, warum die dich so beschäftigt? Was zeigt die Grafik?
Ich kann da mal was zu erzählen. Ich würde sagen, ich habe ein Möglichkeitsvakuum. Das kann man sich vielleicht sogar auf der Tonspur sogar irgendwie einigermaßen vorstellen. Also in der Tat, wenn wir, das ist jetzt quantitativ gemessen, wenn wir, ich kann das irgendwo reinhalten, aber ich beschreibe das natürlich für alle ZuhörerInnen. Wir messen persönlichen Zukunftsoptimismus im Sinne von wie optimistisch blickst du in die nächsten Jahre, wie sich das so für dich entwickelt. Und dann kann man das ja so ein bisschen in so die Top-2-Bereiche, ne, eher und sehr optimistisch und weniger und gar nicht optimistisch unterteilen. Und dann sehen wir, auch wenn das medial ja nicht so richtig durchdringt, dieser persönliche Zukunftsoptimismus, der ist relativ hoch. Also im Sommer geht es uns immer besser als im Winter, sieht man und so weiter. Das bewegt sich so ein bisschen. Aber wenn wir dann fragen, wie optimistisch bist du fürs Land, also für Deutschland jetzt in diesem Fall, dann haben wir da eine ganz große Lücke. Und diese Lücke wird eher größer als kleiner. Wir waren zum Beispiel 2020, waren wir da noch so bei 67% persönlichem Zukunftsoptimismus, 55% Deutschlandoptimismus, so relativ beieinander. Und jetzt zum Beispiel September, ganz aktuell 64% Zukunftsoptimismus und nur noch 30% Deutschlandoptimismus. Und das ist doch eigentlich total komisch, oder? Dass wir selber für uns optimistisch sind, aber fürs Land nicht. Also entweder halten wir uns für zu cool, zu gut und das Land für zu schlecht, oder warum lässt sich das nicht aktivieren, was wir persönlich als Optimismus haben? Warum kann das nicht fruchtbar sein fürs Land insgesamt?
Hat das mit der Medienberichterstattung zu tun? Wie die ganze Zeit ja nur erzählt, wie alles schlimm ist. Also Lars Klingbeil hat ja neulich gesagt, das Schlimmste bei uns ist ja eigentlich die Stimmung.
Stimmt, ja.
So, und wenn man sich den ganzen Tag erzählt, wie mies hier alles ist und dass wir keine Chance mehr haben, Kommt das daher und dann sieht man in seinem persönlichen Umfeld, ja, da geht doch noch einiges und ich habe auch noch ein paar Ideen, was ich anders machen könnte. Also kann das damit zu tun haben?
Ja, also wir sprechen ja ein bisschen viel über Stimmung. Früher war das immer nur, dachte ich immer so, genau, Karneval und vor Wahlen ist natürlich Stimmung, klar. Aber daran halten wir uns sehr stark fest. Also dieses, wie geht's uns denn jetzt und so weiter. Und
Die gefühlige Gesellschaft.
Ja, und ich glaube auch, dieses Aufspringen auf ständige Buzzwords, also dass man sagt, das ist es jetzt. Und das, da gibt es nur die eine oder die andere Lösung. Und dann kämpfen sich alle so wieder sehr dichotom damit ab, ne? wie ich das ja schon am Anfang so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Und dann kommt irgendwie nichts raus. Und dann denkt man jetzt, okay, wie gehen wir jetzt damit weiter? Ne? Und wie schaffen wir das eigentlich, wieder diese Themen auszuhandeln? Und ich glaube ja, dieses Möglichkeitsvakuum, das ist wirklich in dem lokalen, zwischenräumlichen Bereich, ja, also in Kleinsystemen, die vielleicht vorher auch sehr stark durch Vereine, Ehrenamt gefestigt waren. Das gibt es ja auch weiterhin, da gibt es ja auch quasi auch eine Renaissance in vielen Bereichen, dass da eher wieder viel mehr passiert. Aber wir haben eben gleichzeitig auch diese Auflösung von Verständigungsräumen sehr stark, ne? Und das ist eigentlich auch das, was Menschen häufig sagen, dass eben dieses Problem ist, nicht mehr miteinander zu sprechen oder wenn man schon spricht, dann darf man wieder bestimmte Sachen nicht sagen. Hm. Das kommt dann sehr schnell, also dieses Gefühl, nicht sprechen zu können. Ich habe noch überlegt, beim Mitbringen habe ich gedacht, ich kann auch eine Situation mitbringen. Und was mich in letzter Zeit so beschäftigt hat, das ist aber wirklich eine Alltagsszenerie. Mhm. Ich war jetzt ein paar Mal in Köln die letzten Monate und dann kam ich da immer aus dem Bahnhof raus und dann dachte ich, okay, wie viel Zeit habe ich noch, geht's jetzt los und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das eine stadtbekannte Persönlichkeit ist oder ob das einfach nur ein Zufall ist, aber an dem einen Ausgang vom Kölner Hauptbahnhof habe ich jetzt schon dreimal gesehen, ein Mann, der da immer stand und gesagt hat, könnt ihr mal Deutsch sprechen? Keiner spricht hier Deutsch. Ich erkenne überhaupt mein Land nicht mehr. Ich meine, da wird ja die halbe Welt ausgespuckt und guckt dann auf den Dom eigentlich so. Und der ist dann da quasi halb verzweifelt rumgelaufen und hat sich eben darüber beklagt, dass er sich sozusagen nicht mehr wohlfühlt. Und das Absurde ist dann ja, dass dann auch alle irgendwie irritiert sind und erstmal weitergehen und er dann sozusagen doppelt nicht gesehen ist, ne? Und dadurch noch lauter wurde. Und das ist vielleicht jetzt sehr übertrieben, aber der hat das sehr laut rausgerufen, wie er sich eigentlich da fühlt. Ne? Und dann kann man sagen, okay, lass doch die Leute sprechen, wie sie wollen. Sie reden ja auch gerade nicht mit dir und so weiter. Aber der hat das so stark auf den Punkt gebracht eigentlich, also jetzt anhand der Sprache, aber auch so dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören und dann für diesen Ausspruch auch noch doppelt ignoriert zu werden. Und sowas fühlen viele Menschen. Sie sagen, ja, ich wollte eigentlich, und dann hat da wieder jemand gesagt, nee, so kannst du das ja auch nicht machen. Oder eben auch, da musst du an dir arbeiten. Oder könnte man ja auch sagen, ja, kann man auch machen, aber da ist irgendwie.
Du kannst auch ein bisschen großzügig mit mir sein und trotzdem können wir erstmal gemeinsam. Das war ja auch spannend mit diesen.
Großzügigkeit, das wäre eigentlich auch noch was. Ja.
Ja, oder vielleicht auch erstmal so eine Vermutung einer guten Intention. Also wir sind ja nicht besonders freundlich miteinander. Also wir hängen in den Verunmöglichungsritualen. Die können auf keinen Fall mit denen zusammen, weil dann hat man die Lager verteilt. Also da hast du ja auch im Gang vorhin, als wir reingelaufen sind, erzählt, wie schwer das für einige ist, die sich schon umweltgerecht verhalten möchten, aber auf keinen Fall dieses grüne Label dann dafür kriegen müssen. Ne? Also wie stark wir uns eigentlich mit dieser Labelitis und mit denen immer so bestimmte Identitätsgruppen zuordnend diese Zwischenräume eigentlich verunmöglichen. Ne? Das ist dann, musst du entweder all in sein und dann gehörst du dann auch dazu und kriegst auch alles ab. Oder eben du bist total draußen und dann musst du auch wirklich auf der anderen Seite sein. Und wir sehen ja in den USA, wie doll das inzwischen wird. Also dass du tatsächlich ganze Lebensstilfragen ja nach einer Kodierung, einer Parteifarbe im Prinzip entscheiden musst. Und dieser große Raum der Zwischentöne, der Kompromisse, der Grauzonen, da geht's weiter, weil alle sich bewegen. Die werden dann so ja irgendwie wie Tabuzonen im Grunde genommen deklariert. Also du kannst ja gar nicht mehr in der Mitte stehen oder kannst du schon, dann wirst du von beiden Seiten angeschossen. Sehr unangenehm inzwischen. Ja. Ist, Ist das was, was ihr beobachtet, oder gibt es da jetzt Thema auch, wie können wir damit umgehen? So ein paar Empfehlungen vielleicht, die dir aus eurer Forschung einfällt?
Ja, diese Sorge vor Positionierung sehen wir in manchen Feldern. Wenn sie eben medial stark aufgeladen sind, möchte man sich eigentlich immer weniger positionieren. Das führt dann ja interessanterweise dazu, dass man dann am besten die Begriffe nicht mehr verwendet. Also in dem, was wir tun, ist es dann zum Beispiel so, nimm etwas wie Nachhaltigkeit, dass wir sagen, okay, also das Wort können wir jetzt nicht benutzen. Also in Kommunikationsworkshops zum Thema Nachhaltigkeit wird an Vorschlägen gearbeitet, die das Wort auf jeden Fall schon mal vermeiden. Also das heißt, man adressiert die jeweiligen Bedürfnisse, die dahinter stecken. Ja, das kann dann eher Gesundheit sein, das kann Effizienz sein, das kann Lebensqualität sein und so weiter. Was ist es jeweils? Ach, Pioniergedanke. Ne? Wir hatten ein Projekt irgendwie zu Photovoltaikanlagen, da ging es dann eher darum, ich bin der Erste in der Siedlung, der das hat. Also bei manchen muss man das adressieren und so weiter. Und dann denkt man, ach, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen anstrengend, aber sowas funktioniert. Also die Bedürfnisse dahinter zu kennen und die zu adressieren bei vielen Themen. Ja? Also dass ich eben auch beim Thema Sicherheit nicht sage, wir ziehen jetzt hier Mauern hoch oder wir rüsten auf und dann fühlen sich alle sicher, sondern was sind tatsächlich die Indikatoren, die in größeren gesellschaftlichen Gruppen auf Sicherheit einzahlen. Und wenn wir da was Übereinstimmendes nehmen, dann ist das eben sehr stark dieses Thema sozialer Kohäsion und sozialen Zusammenhalts, was da einzahlt. Und bei dem, was man tun kann, also ich hatte ja schon so ein bisschen über diese Resonanzpotenziale gesprochen. Mhm. Also es müssen tatsächlich die Dinge auch so benannt werden, wie sie eben als benannt werden und bearbeitet werden, wie sie eben auch von der Bevölkerung angesprochen werden. Und da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht jetzt interessiert nicht jeden im Eigentum, dass ich mit der Miete ein Problem habe. Aber wie du schon gesagt hast, wer das anspricht, hat ja auch sofort eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber die Menschen haben schon Verständnis dafür, dass nicht alle ihre persönlichen Agendapunkte abgearbeitet werden. Aber sie haben dann das Gefühl, aha, aber für dieses Wurstthema ist jetzt so viel Zeit. Oder für, was hatten wir davor? Also für bestimmte Themen wird dann sehr viel Zeit und auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit
gewidmet. Die Kulturkampfthemen auch.
Ja, diese Kulturkampfthemen, da sagen die Menschen, das ist auch wirklich so ein Hauptthema, die Politik beschäftigt sich mit Nebenschauplätzen. Und das Problem ist aber leider, dass viele dieser so bezeichneten Nebenschauplätzen häufig doch gar keine sind. Also man sagt dann manchmal, ach, das ist jetzt alles, was die machen und wir wollen jetzt mal was für uns. Dann wird nämlich auch schon Ukraine-Konflikt zum Nebenschauplatz, weil man sagt, das ist auch nichts für uns. Also da driftet es dann wieder in das ab, wo man sagt, nee, okay, da muss man aber auch sagen, bestimmte Dinge sind hier auch für uns relevant. Also diese Resonanzpotenziale zu erzeugen und eben diese diese Verständigungsräume zu schaffen. Und da wird zwar auch sehr viel gemacht, aber ich habe immer noch das Gefühl, auch bei diesen, jetzt müssen wir wieder Leute zusammenbringen, an einen Tisch bringen, dass das sind so viel Formate. Also die sind alle in sich toll, aber es sind halt irgendwie Formate. Es sind nicht die natürlichen Formen, wo man so irgendwie aufeinander trifft, sondern wie gesagt, es gibt alle möglichen Begegnungstinder oder sonst wie Sachen, aber eigentlich haben wir das ja mal aus unserem natürlichen Alltag heraus erlebt, dass wir mit Unterschiedlichem konfrontiert waren. Und das hat man natürlich weniger und liegt natürlich auch dran, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig noch, dieses Thema Wissenskrise, also dass jeder auch schon so seine Wirklichkeitsdefinition so ein bisschen hat. Da habe ich mich auch gerade so ein bisschen mit beschäftigt, weil wir das eben auch häufig in Gesprächen erleben, dass man erstmal gucken muss, so auf eine Ebene zu kommen.
Ja, das war die neue Wirklichkeitskonstruktion, hast du das genannt, ne? Geteilte Wirklichkeiten oder nicht. Und dass es eben unterschiedliche Strategien gibt, um sich die Welt anzueignen, die dann aber nicht unbedingt zu einer ähnlich erscheinenden Interpretation dieser Welt führen.
Ja, genau. Und wir haben, glaube ich, im Moment das Gefühl, also objektiv kann man ja sagen, wir konnten noch nie so viel wissen, wie wir jetzt wissen, ne? Also es gibt alle möglichen Dinge und das führt ja auch bei vielen Menschen dazu, eher mehr Medien und mehr Informationen parallel und gleichzeitig zu verarbeiten. Wenn ich das sage mit diesem Thema und die Leute ziehen sich auf ihre eigenen Rückkopplungsschleifen über irgendwelche Vereine und Nahräume zurück und so weiter. Sie sagt, nee, hier guck mal, viel mehr Zeit, Abonnements, viel mehr Vertrauen in öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Aber das sind eben das trifft eben nicht auf alle zu. Es gibt eben bestimmten Bereich und auch einen größeren Bereich in der Gesellschaft, die schon in dieser neuen Wirklichkeitskonstruktion sind und sagen, also ich nehme eher das, was ich finde, als verlässliche Rückkopplung für meinen Blick auf die Welt und vertraue einfach nicht mehr dem, was da von oben mir entsprechend gesagt wird. Und da muss man sicherlich auch ran. Und diese nicht mehr selbstverständlich geteilten Wirklichkeiten, über die man sich schwerer verständigen kann, das ist auch eine erhebliche Hürde, habe ich das Gefühl.
Ja, das höre ich viel. Also dass Personen sagen, sogar in meiner Familie, wir kommen da nicht mehr auf eine gemeinsame Interpretation dessen, was wirklich stattgefunden hat.
Ja, genau. Weil man selbst wenn man will. Ne? Man will eigentlich diskutieren und sagen, okay, jetzt halten wir das mal aus, dass jeder eine unterschiedliche Meinung hat. Aber dazu muss man erstmal sagen, was ist.
Ja, oder? Und dann ist ja nicht mehr die Möglichkeit, sich auf eine ähnliche Faktenbasis überhaupt zu einigen. Sondern die einen sagen, das war aber so und die anderen sagen, nee, was nicht. Wir zahlen natürlich diesen ganzen Deepfake-Entwicklungen überhaupt nichts darauf ein. Wie wir das da jetzt ja mit Slop und sowas bei der Entwicklung von KI fürs Internet auch diskutieren, dass du in einer unfassbar rasanten inflationären Geschwindigkeit lauter Leute das Zeug reinladen kannst, Videos, die wirklich ja nur für geschulte Augen noch unterscheidbar sind von dem Realen.
Ja, und auch bewusstes Data Poisoning sogar. Ne? Es ist ja nicht nur, also es ist ja richtig ein Spiel auch damit, diese Verwirrung noch weiter voranzutreiben. Ne? Gar nicht unbedingt eine andere alternative Wahrheit. Das war, glaube ich, mal vor 2-3 Jahren. Und im Moment, glaube ich, geht es eigentlich nur noch um die maximale Verwirrung, ja, Orientierungslosigkeit schon fast zu schaffen. Und das ist sicherlich ein echter Challenge. Und ich glaube, so vielleicht jetzt auch hier in dem Publikum, da wird vielleicht erstmal so gedacht, nee, Moment, eigentlich sind wir doch jetzt sehr viel kompetenter und haben viel, aber ich glaube, wir brauchen eben diesen gesamtgesellschaftlichen Blick und müssen verstehen, dass manche Bevölkerungsgruppen sich sehr stark eben in ihr Nahumfeld gerade zurückziehen und
dieses Misstrauen in die Absender.
Misstrauen in Absender und überhaupt, das sind ja alles obrigkeitsinduzierte Informationen und heute kann Gott sei Dank jeder selber auch Informationen produzieren und dass man dann aber auch einen Widerspruch akzeptieren muss, das ist dann auch nicht immer so. Also man möchte aushandeln, aber dafür braucht man eine gemeinsame Wirklichkeit und ja, bei den Lösungen, also ich denke auch, wie du, über Werte nach sehr viel, weil das natürlich auch so ein bisschen die Basis ist, wie wir arbeiten. Und bei Sicherheit ist es ja eigentlich auch so, dass wir das auch sehr starr und als Zustand, den man haben muss, der sich irgendwie durch bestimmte Bedrohungslagen, der dadurch gefährdet ist und den man aber haben muss. Aber auch Sicherheit kann man ja mit Blick auf dieses Zukunftsvertrauen auch mal als Wert, also im Sinne von Konzeptionen von Wünschenswertem, so bezeichnen wir das ja eigentlich auch im Marketing. Ja? Also was man spricht nicht bestimmte Likes oder irgendwas an, sondern man möchte so dahinterliegende Bedürfnisse ansprechen. Wie möchte ich mich denn fühlen, wenn ich das habe? Oder wie möchte ich denn aussehen, wenn ich das und das tue? Ja? Und Sicherheit könnte eben auch viel proaktiver eigentlich gestaltet werden, meines Erachtens, und nicht so rückwärtsgewandt und nur auf Verteidigung ausgerichtet, sondern wie kann ich eben proaktiv auch diese Rahmenbedingungen gestalten, um zu sagen, ja, das gibt mir jetzt auch Sicherheit, ne? Und das, also dieser Bottom-up-Gedanke auch, ne? Wenn ich irgendwie in meiner Gemeinschaft, also in allen eher kommunalen Projekten, in denen ich arbeite, ist die Stimmung gar nicht so schlecht. Also wenn man konkret an einer Sache arbeitet und ob es jetzt im Kontext Stadtentwicklung, Wärmeplanung und so weiter geht, wenn dann alle wissen, darauf soll es hinauslaufen, dann geht es ganz gut. Aber dann sagt man sich, ja, das ist halt so hier bei uns vor Ort. Und dann mache ich die Tagesschau an und dann ist wieder nicht so.
Ja. Aber das ist ja ein Thema Kohärenz, ne, weil du ja auch nochmal sprachst von sozialer Kohärenz als ein Sicherheitsempfinden. Das ist ja auch die eigene Resilienzerfahrung, wenn du diese Verständniswissen, Handlungsoptionen und Sinnhaftigkeit gegeben sind. Also ich habe die Zusammenhänge verstanden und auch die Notwendigkeit des Handelns oder das Wünschenswerte am Ende. Und dann haben wir unterschiedliche Optionen und wählen eben aus. Und diese Sinnhaftigkeit kann entweder so eine intrinsische Motivation ja sein, ich möchte mich dafür wirklich verwenden, oder das andere ist, ich weiß, genug andere machen mit. Also das ist ja ganz häufig, das finde ich total spannend. Ihr habt ja auch mal so eine Studie mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Klimaverhaltensänderungen gemacht. Und da kam bei 70% raus, ich würde noch viel mehr machen, wenn ich wüsste, dass alle anderen das auch tun.
Ja.
Und das macht ja Sinn, weil die einzelnen kleinen Aktivitäten erst in der Summe wirklich das Problem in den Griff bekommen. Und sonst habe ich das Gefühl, oh, ich mache hier das Risiko, ich zahle hier mehr, ich schränke mich ein, aber das Problem kriegen wir nicht gelöst und die anderen frönen fröhlich weiter ja. dem Alten und denen ist es eben egal.
Aber das ist ja auch ein bisschen so. Also ich meine, das ist ja häufig das Problem. Was heißt das Problem? An manchen ist ja auch was dran. Also ich spüre halt den Verlust stärker oder wenn diese materiellen Herausforderungen de facto größer werden und sie aber für andere nicht größer werden, dann haben die auch halt mehr Handlungsoptionen, Verhalten zu verändern, also schon allein einen neuen Beruf zu erlernen oder anders damit umzugehen oder skalieren einfach nur ein Stückchen runter. Ja? Und dieser Wunsch, dass alle mitmachen müssen, fängt ja auch nicht nur, und das ist, glaube ich, auch das, dass in der Mitte sehr stark dieses Gefühl war, warum fängt es jetzt bei uns an? Warum müssen wir jetzt als Erste eigentlich? Ja? Warum nicht die viel mehr machen oder viel mehr verbrauchen? Ja? Das sehen wir ja auch übrigens in der Milieulandschaft. Wir haben auch mal vor Jahren mit dem PIC zusammen CO2-Footprints nach Milieus angeschaut. Und gerade dort, wo der Footprint sehr gering war, war eine maximale Distanz zur Partei der Grünen und überhaupt zum ökologischen Denken. Es ist sozusagen eher aus dem Aspekt von Bescheidenheit, Anstand, auch was kann ich mir leisten und Sinnhaftigkeit. Ich brauche das da nicht. Ich brauche nicht ständig ein neues Handy. Ich muss nicht in die Welt reisen. Hier ist es schön, ich gestalte mir das so. Ja, aber wegen Ökologie mache ich es jetzt nicht. So. Und aber wenn die jetzt damit kommen, dann bin ich, glaube ich, nicht die Erste, die jetzt anfangen muss. So. Und das finde ich auch interessant. Und das wird auch sehr schnell abgebogen und abgelenkt. So. Also da habe ich das Gefühl, haben wir auch so eine gewisse Gesprächsstörung.
Und wenn du uns jetzt mitgeben würdest, also ich mache jetzt mal die drei großen Stellschrauben, die ich so gehört habe. Einmal wirklich diese Wirklichkeitsübereinkunft. Wie kommen wir da wieder in mehr Sicherheit, dass wir uns als Gemeinsame gegenüber in einer Welt bewegen? Und dann vielleicht als Nächstes, wo du gesagt hast, also politisch könnte man dieses Thema soziale Sicherheit auch anders adressieren. Und dann vielleicht ganz zum Schluss, wie können wir alle ein Stück weit dazu beitragen? Aber du kannst ja vielleicht erst mal die ersten beiden aufmachen.
Ja, die sind ja auch nicht ganz leicht zu lösen, aber ich glaube, es sind ganz wichtige, genau, da muss man auch weiter knuseln, aber dieses Vertrauen in oder dieses Wirklichkeitsverständnis, das schauen wir uns übrigens gerade auf kommunaler Ebene an, also kommunale Kommunikationsinfrastrukturen und wie stark die eben auch darauf einwirken. Und wenn, das ist nämlich ganz interessant, es ist ja nicht so, alles ist irgendwie Push und jeder lebt in seinen Feed-Kulturen und da zieht man sich was raus, aber die Menschen möchten Informationen ziehen. Sie sagen, ich möchte gerne, ich habe eine Frage und möchte dazu eine verlässliche Quelle haben. Sie haben einen Wunsch nach Zentralisierung und Bündelung von Informationen, wenigstens vor Ort. Und das würde, glaube ich, auch schon sehr stark helfen. Das kann man dann ja individuell auch weiter ziehen. Aber auch da sehen wir eben, dass es vor Ort durchaus funktionieren kann. Im Moment auch am Bröckeln ist, aber da kann man ziemlich gut ansetzen. Da kann man noch,
also vor Ort kann man agieren. Oder
ja, zum
Sender
Beispiel,
oder
ist ja auch ein Riesenthema. Ja, ja. Ne? Also diese Versteppung der Medienlandschaft vor Ort und so weiter. Und gleichzeitig der Wunsch der Menschen, verlässlich Bescheid wissen zu wollen. Also auch das muss man, glaube ich, an das denken. Ja, ich würde mit Blick auf anders adressieren, eben diesen Aspekt des proaktiven Gestaltens, also eben auch Sicherheit als Zukunftsvertrauen stärker denken. Also das kann ich gestalten, das ist nicht etwas, was gegeben ist oder was der Staat jetzt für mich macht, ist nicht Teil der Lieferando-Demokratie, sondern ist irgendwie Teil dessen, was wir alle mitdenken müssen. Aber das ist eben dann auch der dritte Punkt bei Selbstwirksamkeit, ist eben die Sache, dass die sehr, sehr unterschiedlich verwirklicht wird. Ne? Also Selbstwirksamkeit heißt eben nicht einfach nur, wir haben hier so ein Format, da kannst du auch noch mal kurz deinen Senf dazu geben, sondern das ist eigentlich das, was Menschen aktuell auch tun, wo sie selber das Gefühl haben, hier trage ich was bei und das auch wertzuschätzen und als Potenzial zu sehen und einzubringen. Und ich glaube, da gibt es schon viel ungenutztes Potenzial, was da ist. Also ich bin eigentlich immer, manche sagen auch, was du da forschst, da bist du doch eigentlich depressiv abends, aber das ist ja nicht so. Also es ist ja eigentlich eher das Gegenteil. Also ich kann entspannter, glaube ich, diese Talkshow-Debatten angucken, weil ich denke, hoffentlich hat das jetzt niemand zu ernst genommen, denn okay, den Menschen geht es gar nicht so schlecht und sie haben auch nicht nur schlechte Laune.
Ich nehme noch mal ein Zitat mit, weil ich das so wichtig finde. Eben auch in dieser Suche und in dem, wir können vielleicht anders sprechen, von dir. Wenn wir die Menschen fragen, wie sieht das ideale Deutschland 2040 aus, dann sieht das ziemlich ähnlich aus. Alle wünschen sich Gesundheit, eine funktionierende Wirtschaft, materiellen Wohlstand, eine schöne Natur, Frieden und Gerechtigkeit. Dabei ist es tragisch, dass über diese einenden Ziele selten gesprochen wird und stattdessen sehr viel über Konflikte und das Trennende. Was dagegen laut Borgstedt helfen kann, sind gemeinsame Räume, in denen Menschen zusammenkommen, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Da hatten wir eben die Kommunen, die Arbeitsplätze sind ja auch wichtig.
Arbeitsplätze, ne? Total, ja. Klar. Und auch so ganz banale Dinge. Wir sehen zum Beispiel, dass sich auf bestimmten, also Sport ist auch so ein Themenfeld, da treffen ja auch sehr viele unterschiedliche Menschen aufeinander. Und das hatten wir auch mal mit Milieuzuordnung irgendwie angeschaut. Also Leute, die sich sonst wirklich nichts zu sagen haben, aber die kommen da eben zusammen. Und wir haben diese Räume. Und dann sollte man sie nicht noch kaputt machen. Also ich finde eben, wir bauen teilweise künstliche Räume irgendwo auf, wo wir meinen, das müssen wir da wieder zusammenbringen und lassen aber die, die wir eigentlich haben, verlottern oder schließen die oder kürzen das, was irgendwie zusammenhält. Oder eben streichen Klassenfahrten, weil man die Übernachtung gerade mal nicht bezahlen kann. Das ist ja auch alles für sich genommen, sind das einzelne Dinge, wo man sagt, okay, das ist jetzt gerade eine Maßnahme, die muss nötig sein oder so. Aber das zahlt an so vielen Stellen da ein, ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, dann machen die im nächsten Jahr eine Klassenfahrt. Das sind auch so überschneidende Begegnungsraum. Und ich habe das Gefühl, wir schneiden noch viel zu viel rum an dem, was wir eigentlich da haben und lassen das nicht einfach mal weiter bestehen und fördern das. Und dann hätte man auch viel mehr Sprungbretter. Und dann müsste man auch gar nicht so viel sozialstaatlich fördern, weil das die Menschen dann auch besser alleine schaffen. Es geht ja eigentlich auch darum, es will ja keiner. Keiner will von Unterstützung abhängig sein. Die meisten Menschen, dazu kommt auch jetzt eine Studie von uns raus zur ökonomischen Eigenständigkeit. Und das ist für fast alle Menschen ein total wichtiges Thema und Menschen möchten eigenständig sein und selbstwirksam. Niemand möchte permanent unterstützt werden, aber dass ihm jemand hilft, wenn irgendwie unverschuldete Notlagen sind, sollte auch selbstverständlich sein.
Ich glaube, wenn ich versuche, so eine Bottomline aus unserem Gespräch rauszunehmen, dann kann man das mit der wachsenden Sorge vor Egoismus, das ist sehr weit verbreitet, vielleicht spiegeln mit, lass uns um das Menschenbild ringen. Also diese Erzählung, dass das normal wäre, dass alle auschecken und nicht mehr mitmachen wollen, findet sich ja nicht in euren Daten, sondern es braucht eher die Einladung und eine andere Form, darüber zu sprechen, was jetzt eine normale Reaktion auf eine Situation ist. Und da eben nicht immer mit Wut sagen, ist ja wohl klar, dass die Leute jetzt alle AfD wählen, ist ja die blödeste Kapitulationsrhetorik von demokratischen Parteien, die ich je gehört habe. Also bei jedem Thema, was ich persönlich nicht mag, sage ich, es ist logisch, dass die Leute jetzt AfD wählen. Es ist überhaupt nicht logisch. Es gibt ein breites Spektrum demokratischer Parteien, die ich auch wählen kann. Oder ich kann mich in dieser Partei engagieren und sagen, wir hätten es gern ein bisschen anders. Also diese vermeintlichen Umkehrschlüsse und diese vermeintlichen, da ist nichts mehr aufzulösen. Also das nehme ich so mit, zu sagen, hey Leute, also zuhören hilft total und dann sehen wir auch mehr die Übereinstimmung und man darf auch erstmal mit dieser Idee, dass die anderen voller guter Intentionen sein könnten, loslaufen, ohne naiv zu sein, aber man darf das.
Das würde ich so unterschreiben.
Ich danke dir herzlich und wenn wir jetzt aus diesem Datensatz alle ein bisschen motivierter ins Bett gehen, verstehe ich auch, warum du deinen Job so gerne hast.
Ja, den liebe ich.
Silke, toll, dass du da warst.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Das ist ja auch der Vorteil von dem Job. Man kann so tolle Gespräche führen wie dieses. Also vielen Dank.
Danke dir.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, einem Science-Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit, aber auch über Feedback oder Wünsche, welche Themen ihr mal neu denken möchtet oder welche Gäste ihr dafür besonders prädestiniert findet. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt neudenken@mission-wertvoll.org. Hoffentlich bis auf ein nächstes Mal.